Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir haben es zu tun mit einem offenen Himmel. Und ich erinnere mich, einige Tage bevor meine Mutter heimgegangen ist, gestorben ist, da habe ich ihr diese Verse vorgelesen. Und dann hat sie gesagt, es ist so wunderbar, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, und dann einige Tage war sie dort und konnte diese Dinge sehen, von denen wir jetzt eben nur in Vorahnung lesen. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und so weiter. Wir sind da im Himmel, und zwar nicht irgendwo. Es gibt ja im Himmel eine Stadt, eine wunderbare Stadt, das himmlische Jerusalem. Das wird erwähnt in Hebräer 12 und dann auch in Galater 4, dort wird es genannt, das Jerusalem droben, welches unsere Mutter ist. So haben auch schon die Rabbiner gesprochen, Jerusalem Lemala. Damit haben sie gemeint, diese Stadt, die schon Abraham erwartete, denn in Hebräer 11, ich habe gesagt 12, aber auch noch Hebräer 11 wird erwähnt, dass Gott eine Stadt gebaut hat mit Grundlagen und dass Abraham sich darauf gefreut hat, einmal dorthin zu gehen. Er ist aus Ur in Chaldäa ausgezogen und wurde eine Art Beduin im verheißenen Land, weil er durfte das Land ja noch nicht in Besitz nehmen. Aber er wusste, seine Nachkommen werden es einmal. Und die werden dann auch einmal Jerusalem, Salem in Besitz nehmen. Aber er hatte nichts. Und dann sagt Hebräer 11, aber durch Glauben hat er erwartet diese himmlische Stadt. Und Paulus sagt im Hebräerbrief, er hätte ja wieder zurückkehren können, wenn er an das Vaterland gedacht hätte, wo er ausgegangen ist. Aber nein, er war ein Fremdling und wusste, einmal gehe ich in das himmlische Jerusalem. Eine wunderbare Stadt, aber die dürfen wir nicht verwechseln mit dem neuen Jerusalem. In Offenbarung 21 wird über das neue Jerusalem gesprochen und das ist einfach die Gemeinde. Und zwar symbolisch beschrieben, genau mit den Maßangaben von dieser wirklichen Stadt im Himmel. Ja, also das neue Jerusalem, eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, aber das himmlische Jerusalem, das ist eben diese Stadt und wir wissen etwas über die Maße, 12.000 Stadien Breite der Mauer im Quadrat und dann auch in der Höhe, also ein Würfel. Und 12.000 Stadien, das ist über 2.200 Kilometer. Wenn man das einzeichnet auf die USA, hat das keinen Platz, muss man bis nach Kanada hoch. Ja, bringen wir das rein. Und das macht also klar, dieses himmlische Jerusalem, diese wirkliche Stadt, die im Himmel bleibt, die nie herunterkommen wird. Eben vom neuen Jerusalem heißt es, es kommt auf die Erde. Das ist gemeint, eben die Gemeinde kommt auf die Erde runter. Aber das himmlische Jerusalem bleibt eben oben und hat genau diese Masse. Und wenn man sich das ausrechnet, wie viel Platz es da in dieser Stadt gibt, da merkt man, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen haben je gelebt seit Adam, durch all die Jahrtausende. Ich weiß, da gibt es so Möglichkeiten, wie man das mathematisch in der Größenordnung berechnen kann. Und dann wird klar, das hätte Platz für alle. Alle Menschen. Und was zeigt das? Das zeigt, dass Gott eben immer alle wollte. Darum hat Gott die Welt geliebt und seinen einzigen Sohn gegeben. Er wollte alle, aber das Traurige ist, wer nicht an den Herrn Jesus glaubt, der wird nicht errettet und wird die himmlische Herrlichkeit nicht erlangen. Aber wenn wir mal oben sind in dieser Stadt, dann dürfen wir wissen, es hätte Platz gehabt für alle. Es wäre niemand ausgeschlossen gewesen. Und das ist unser Gott. Eben ein Gott der Liebe, der wirklich alle Menschen geliebt hat und seinen Sohn für die ganze Welt gegeben hat. Aber jetzt eben habe ich gesagt, hier in Offenbarung 15, da sind wir nicht in dieser Stadt, sondern wir sind im himmlischen Tempel. Schon in Kapitel 11 wird das ja so erwähnt, Offenbarung 11, Vers 19, und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Sieht man hier? Es gibt wirklich im Himmel einen Tempel Gottes. Und da wird sogar die Bundeslade erwähnt, im Allerheiligsten. Das ist eben der Thron Gottes. Gott thront über den Cherubim, der Bundeslade. Und jetzt verstehen wir auch schon in Kapitel 4, da wird ja Johannes in den Himmel entrückt. Also damit man gut versteht, ab Kapitel 4 geht Johannes in den Himmel und dann in den folgenden Kapiteln beschreibt er eben ganz viele Dinge, die er im Himmel gesehen hat. Und darum können wir erfahren, wie es dort ist. Bevor ich noch weiter eingehe auf die Verse in Offenbarung 15, lese ich jetzt schon noch Kapitel 4, Vers 1 dazu. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Also Johannes war da auf der Insel Patmos, es war Tag des Herrn, aber er war ja in der Verbannung von Kaiser Domitian, verbannt, und dann konnte er nicht in die Gemeinde gehen. Das war so traurig für ihn. Kann sich mal, vielleicht mal fragen, ob er, wie das so ist, wenn man am Tag des Herrn nicht in die Gemeinde gehen kann, ob man traurig ist oder denkt, toll, endlich mal frei. Ja, aber eben für ihn war das schlimm. Und ausgerechnet am Tag des Herrn kriegt er die Offenbarung. Also die Mitteilung, die wir im Buch der Offenbarung haben. Und da durfte er dann auch in den Himmel hinaufsteigen. Aber zuerst sieht er da auf der Erde, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Man muss genau lesen. Es heißt nicht, eine Tür wurde geöffnet. Ich hoffe, das ist in allen Bibeln so erkenntlich. Eine Tür war geöffnet. Das heißt, das war schon offen. Er schaut hinauf, Tür ist offen. Das ist ganz etwas Spezielles, weil im Alten Testament findet man auch, wie Menschen in den Himmel schauen durften. Aber, ich schlage auf, Hesekiel 1, aber lasst die Offenbarung offen. Nur einfach, um das zu belegen. Ich möchte nicht etwas einfach behaupten, was nicht mit der Schrift belegt ist. Weil wir wollen ja nicht unsere eigenen Gedanken weitergeben, sondern das, was Gottes Wort sagt. Und da lese ich in Hesekiel 1, Vers 1, und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffneten sich die Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Also er war da verbannt im Irak und dann sieht er plötzlich, der Himmel wird aufgetan, öffnet sich. Der war geschlossen. Und dann wird er für einen Moment geöffnet. Und auch noch bis ins Neue Testament ist das so, der Himmel ist eigentlich geschlossen. Wenn wir lesen in Matthäus 3, wo der Herr Jesus getauft wurde am Jordan unten, da in der Nähe von Jericho, da heißt es auch, dass der Himmel sich öffnete. Und eine Stimme kam, dieser ist mein geliebter Sohn. Aber der Himmel war zu und da hat er sich für einen Moment geöffnet. Ja? Aber nach dem Kreuz im Neuen Testament sehen wir, der Himmel steht offen. Durch das Opfer des Herrn Jesus wurde nämlich im Tempel in Jerusalem der Vorhang entzweigerissen, Matthäus 27. Und das sollte zeigen, jetzt hat Gott auch den Tempel im Himmel geöffnet. Der Zugang ist offen. Und das möchte ich ganz kurz zeigen an einem Beispiel. Wir wollen nicht alle Stellen jetzt durchgehen, um das so systematisch zu belegen. Wir haben keinen Bibelstudientag jetzt, sondern eine Predigt. Und das ist nicht ganz das Gleiche. In Apostelgeschichte 7, bei der Steinigung von Stephanus, heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 55, die knirschen da mit den Zähnen gegen ihn, in Wut, und dann heißt es in Vers 55, als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Schechina im himmlischen Tempel, die Wolkensäule im Himmel. Und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und so weiter. Er sieht den Himmel geöffnet. Und das ist genau das, die Wahrheit, die wir singen in dem Lied. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir haben es zu tun mit einem offenen Himmel. Ist das nicht wunderbar? Und wenn wir zurückgehen zu Offenbarung 4, Vers 1, also Johannes sieht diese Tür offen und dann wird er in den Himmel versetzt. Entrückt, kann man sagen. Er symbolisiert eigentlich hier auch die Entrückung der Gemeinde. Denn ab Kapitel 4 wird in der Offenbarung die Gemeinde im Himmel gesehen. Und da haben wir gelesen, Vers 2, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Wo ist er hingekommen? Er ist nicht zum himmlischen Jerusalem gekommen, zu dieser großen Stadt. Auch nicht ganz allgemein in das himmlische Vaterland. Das ist nämlich noch etwas. In Hebräer 11 lesen wir nicht nur von der Stadt, die Abraham erwartete, sondern auch ein Vaterland im Himmel. Also die Bibel macht die Unterscheidung, das himmlische Vaterland, die himmlische Stadt und den himmlischen Tempel. Und jetzt sieht er den Thron Gottes. Und wo steht er? Im Allerheiligsten des himmlischen Tempels. Also bei der Bundeslade. Da ist er. Und er sieht dort, wie einer darauf sitzt. Das ist Gott auf dem Thron. Und dann sieht er, wie 24 Älteste rund um den Thron herum sitzen. Auf Thronen, diese 24 Ältesten symbolisieren die Gemeinde. Sie haben nämlich goldene Kronen und weiße Priestergewänder. Das heißt, sie sind Könige und Priester. Könige und Priester? In Offenbarung 1, Vers 5b lesen wir doch, wie wir das auch in einem Lied singen. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Das ist die Gemeinde. Und die werden dargestellt symbolisch durch die 24 Ältesten. Und dann sieht aber Johannes noch mehr, und zwar in Vers 5. Und aus dem Thron, also da, wo Gott thront, gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die sieben Geister Gottes sind. Was sieht er da? Da sieht er den siebenarmigen Leuchter im Heiligtum. Und der ist ja nicht im Allerheiligsten, sondern im Heiligtum. Darum heißt es vor dem Thron. Ja? Und da sieht er diese sieben Fackeln brennen. Die Menorah. Und es wird gleich erklärt, die bedeuten die sieben Geister Gottes. Das ist der Heilige Geist in seiner Fülle, wie er beschrieben wird in Jesaja 11, Vers 2. Da werden sieben Namen des Heiligen Geistes erwähnt. Das ist die Bedeutung von diesen Flammen. Weist hin auf den Heiligen Geist, der uns Licht, Weisheit, Verständnis und Kraft gibt. Wir schlagen das auf, aber lasst die Offenbarung offen. Dann raschelt es nachher nicht mehr, wenn wir zurückkommen. Also, Jesaja 11, Vers 2. Es geht um den Herrn Jesus, den Messias. Und in Vers 2 heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich male in meiner Bibel und da habe ich neben diesem Vers versucht, einen siebenarmigen Leuchter reinzumalen. Ja, da gibt es auch einen Mittelleuchter und da steht hier, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist der bekannteste Name des Heiligen Geistes. Und dann kommen dreimal immer zwei Namen des Heiligen Geistes verbunden mit und. Das sind so zwei Arme, die aus dem Hauptarm des Leuchters hervorkommen. Ja, so, dreimal zwei. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jetzt verstehen wir, was diese sieben Flammen sind. Also Johannes im Himmel weiß natürlich diese Bedeutungen. Und so wird es auch sein für uns, wenn wir dann im Himmel sind. Alle zusammen, die wir an Herrn Jesus glauben. Dann werden wir das sehen und werden daran denken, ja, und auf der Erde haben wir das erlebt, wie dieser Geist Gottes, der seit der Bekehrung Wohnung genommen hat in uns, wie er der Geist der Weisheit war und des Verstandes. Er hat uns in Situationen, wo wir den Eindruck hatten, ich weiß gar nicht mehr weiter, hat er uns die Weisheit gegeben, wie es doch weitergehen soll. Und er ist der Geist des Rates und der Kraft. Wie oft haben wir Situationen erlebt, wo wir uns sagten, ich weiß nicht, was ich tun soll oder was jetzt richtig ist. Und der Jesus durch seinen Geist wirkt in uns und berät uns. Natürlich, er kann das direkt durch das Wort tun. Er kann das auch tun durch Geschwister, die uns auf Bibelworte hinweisen. Aber es geschieht durch den Heiligen Geist, diesen Geist des Rates. Und wie oft haben wir uns ganz, ganz schwach gefühlt. So richtig, richtig kraftlos. Und dann durften wir wieder erleben, wie der Jesus durch seinen Geist uns Mut macht, dass wir Kraft bekommen. Er ist der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ist der Geist, der uns auch eben das Wort öffnet, verständlich macht und Erkenntnis gibt auf dem Weg, dem Prozess. Und er ist auch der Geist, der genannt wird, der Geist der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist wirkt in unseren Herzen und bewirkt, dass wir eine tiefe Ahnung von der Majestät und Größe Gottes bekommen. Und das bedeutet eben, dass wir den Herrn ernst nehmen. Dass wir zum Beispiel nie irgendwie Späße machen würden über Gottes Wort. Das geht gar nicht. Aber wenn man über sich selber lachen kann, das ist etwas ganz anderes. Wir müssen nicht uns so tot ernst nehmen. Terroristen, die nehmen sich selber tot ernst. Und darum sind sie auch eine tödliche Gefahr. Ja, die sehen sich wirklich, die können über sich nicht lachen. Aber eben, wir müssen nicht uns tot ernst nehmen, aber das, was den Herrn und sein Wort anbetrifft, das eben aufnehmen mit einer tiefen Ehrfurcht, auch das verbunden mit einer inneren Freude an dem Herrn und seinem Wort. Ja, und Johannes im Himmel sieht also diesen Leuchter, diese sieben Fackeln, und das konnte ihn erinnern an all das, was er in seinem langen Leben immer wieder erleben durfte, wie der Herr ihm Kraft, Rat und eben auch Ehrfurcht ins Herz gegeben hat. Aber wenn ich da weiterlese in Offenbarung 4, Vers 6, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. es da einen Ozean im Himmel? Ein Meer? Nein, das ist nicht ein Meer. Aber steht ja Meer. Natürlich steht hier Meer. In 1. Könige 7 wird doch das Waschbecken beschrieben, dieses große Waschbecken vor dem Tempelhaus, wo die Priester sich täglich Hände und Füße waschen mussten, um ins Heiligtum zu gehen. Und wie wird in 1. Könige 7 dieses Waschbecken genannt? Meer. Das hebräische Yam bezeichnet ein Meer oder auch ein Auffangbecken. Ja? Und so ist, sieht er hier also dieses Meer. Es ist nicht aus Glas, nicht wahr? Man muss genau lesen. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. In 1. Könige 7 wird ja erklärt, das Waschbecken, das Salomo baute, entsprechend dem Waschbecken, das es schon bei der Stiftshütte gab, das war aus Kupfer. Ja, Kupfer. Als Legierung Bronze, damit es etwas härter ist. Und wir wissen ja schon, bei der Stiftshütte wurde ja das Waschbecken gemacht aus den Bronzespiegeln von vielen Frauen, die das zur Verfügung stellten. Ja, und jetzt kommen wir der Sache näher. Diese Bronzespiegel, wenn man die ganz schön bearbeitet, kann man sich wirklich drin sehen. Also muss das mal ausprobiert haben. Und man kann also Bronze so bearbeiten, dass man sich wirklich darin spiegelt. Und dieses himmlische Waschbecken, das ist so perfekt, dass Johannes sagt, ich sah ein Meer wie ein gläsernes Meer. Gleich Kristall, also so spiegelglatt. Ja, da kann man sich drin sehen. Und eben, man kann sich waschen mit dem Wasser. Und Johannes kann zurückdenken, oh, wie war das in meinem langen Leben auf der Erde? Ich war ja, ist ja da im Himmel als vielleicht 90-jähriger Mann oder 95-jähriger Mann. Und er erinnert sich, in all den Jahren, in denen ich mit dem Herrn gegangen war, da war es so nötig, dass meine Füße ihm wieder gewaschen wurden. Das hat der Herr Jesus auch gemacht, eben am Vorabend der Kreuzigung, Johannes 13, im Obersaal. Noch bevor die Hauptmahlzeit kam, steht der Herr auf und beginnt, die Füße der Jünger zu waschen. Und Petrus ist ganz überrascht. Nun, das war genau der Moment im Ablauf der Passafeier. Da gibt es so ungefähr 10 Punkte, die man genau so nacheinander befolgen muss. Und wir finden in den Evangelien ganz klare Hinweise zu all diesen, zu ganz vielen von diesen einzelnen Punkten des Abends. Und ganz am Anfang gibt es diesen Punkt, das heißt Waschung. Da müssen alle die Hände waschen. Ja. Aber der Herr Jesus macht da etwas Spezielles. Er wäscht. Er lässt eben nicht nur die Hände waschen, sondern auch die Füße. Und Petrus sagt, nein, das sollst du nicht machen. Und dann sagt der Herr, wenn ich das nicht tue, dann hast du keinen Teil mit mir. Hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann sagt Petrus, ja gut, aber dann gerade eine ganze Wäsche. Der Herr sagt, nein, wer gebadet hat, hat nicht nötig, gewaschen zu werden. Ja, Petrus hat ja vor der Passafeier bereits ein Ritualbad genommen. Alle Juden mussten nicht im Ritualbad baden. Und das war eigentlich ein Bild der Bekehrung, der Wiedergeburt. Darum lesen wir in Titus 3 von dem Bad der Wiedergeburt. Petrus war schon wiedergeboren, der braucht das nicht mehr. Aber Nachreinigung, ja, in der Zwischenzeit ist er da unterwegs gewesen und mit den Sandalen und wieder Staub rangekommen. Und der Herr wäscht das weg. Und so ist es auch auf unserem Weg durch die Welt, werden wir ständig eben mit dem Schmutz dieser Welt in Verbindung gebracht. Und der Herr will uns davon reinigen. Und so ist es auch wichtig, dass wir selber immer wieder unsere Sünden bekennen, nach 1. Johannes 1, Vers 9. Und So können wir die Gemeinschaft mit dem Herrn erhalten. Und so sehen wir also, das Waschbecken ist ein Bild von dieser Reinigung und eben ein Spiegel. Ja, in Jakobus 1 lesen wir doch, dass das Wort Gottes ein Spiegel ist. Es ist klar, das Waschbecken ist ein Bild vom Wort Gottes, das uns reinigt, wie das Epheser 5, 25 sagt, durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Und es ist auch eben ein Bild von dem Wort Gottes, das ein Spiegel ist. Wenn wir die Bibel lesen, immer wieder zeigt uns der Herr Dinge, die wir verändern müssen, die so nicht richtig sind. Und so erweist sich das Waschbecken als Hilfe, um auf dem Weg voranzugehen mit dem Herrn. Aber wenn Johannes da im Himmel ist, kann er sich daran denken, wie oft in meinem vergangenen Leben hat der Herr durch sein Wort mir gezeigt, wo ich stehe, und dann durfte ich wieder meine Sünde bekennen und durfte Reinigung der Füße und auch der Hände. Das spricht ja davon, was wir tun, und die Füße sprechen davon, welchen Weg wir gehen. Und wir wären ja alle weg vom Fenster. Schon längst, wenn es nicht diesen ständigen Weg der Wiederherstellung gibt. Aber ist das nicht schön, wenn man im Himmel immer wieder erinnert wird ans Leben früher? Und wie treu der Herr war. Eben beim siebenarmigen Leuchten, bei diesen Fackeln, da dürfen wir daran denken, wie der Herr immer wieder Rat, Kraft, Erkenntnis gegeben hat. Beim Waschbecken, da sagt er ja, Vers 6, vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer. Also das Allerheiligste mit dem Thron, Bundeslade, dann der siebenarmige Leuchter, auch vor dem Thron. Und jetzt sind wir da draußen vor dem Tempelhaus im Himmel. Da sieht er eben das wie ein gläsernes Meer. Und jetzt gehen wir zu Offenbarung 15. Jetzt verstehen wir das alles viel besser. Dort heißt es nämlich, Vers 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Ja, jetzt verstehen wir, da sind wir vor dem Tempelhaus, bei diesem Waschbecken. Und hier wird noch gesagt, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Was ist denn mit dem Feuer? Ganz einfach. Wenn man so einen Kupferspiegel hineinschaut, ja, und dann geht es so durch die gewisse Unebenheit im Metall, gibt es so Reflexionen von dem Licht, und das wirkt dann so wie Feuerflammen. Dieses perfekte Waschbecken mit Feuer gemischt. Und Feuer ist in der Bibel immer wieder ein Bild des Gerichtes. Das Gericht des Gottes, wenn wir denken an Sodom und Gomorra. Und der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 11, wenn wir das Abendmahl feiern, es ist wichtig, dass wir vorher uns selber beurteilen. Und er sagt, wenn wir uns selber richten, dann müsste der Herr nicht in unserem Leben eingreifen. Also wir müssen uns selber immer wieder richten, verurteilen, da, wo etwas nicht in Ordnung ist. Und davon spricht das Feuer. Vom Selbstgericht. Aber jetzt sieht er da Leute, Überwinder. Muss man sich vorstellen. Er sieht also hier in der Vision Menschen, die nach der Entrückung zum Glauben kommen werden. Und die werden, wenn der kommende Diktator kommt und der Antichrist kommt, der sagt, ihr müsst ein Mahlzeichen an die rechte Hand annehmen. Und wer das nicht tut, dieses Zeichen, das zeigt, ich verehre den kommenden Führer des Westens göttlich. Wer das nicht tut, der kann nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Also geht alles nur noch digital, nicht mehr mit Bargeld. Und die Johannes da sieht, das sind Überwinder über das Tier und über sein Bild, das Götzenbild, das er macht, das da eine Rolle spielen wird, und über die Zahl seines Namens. Die werden das alles nicht akzeptieren. Die werden dieses Bild des Antichristen, das sprechen kann und verlangt, dass alle getötet werden, die es nicht anbeten. Das machen sie nicht. Das ist Götzendienst. Und die werden dieses Zeichen nicht annehmen. Die sagen, nein, können wir nicht. Wir nehmen nicht ein Zeichen an, das aussagt, wir verehren diesen Führer göttlich. Und so lehnen sie auch das Tier ab. Das Tier ist eben das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13,1, dieser kommende Diktator. Lehnen sie ab. Das staunt man. So standhaft im Glauben. Ja, ich meine, Offenbarung 13 sagt, die können, dann kann man nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Ja, das ist prekär, nicht wahr? Und eine prekäre Situation, eine Situation, wo man merkt, jetzt hilft nur noch beten. Prekär kommt ja von precari, beten. Ja, prekär ist, wenn man merkt, jetzt kann man nur noch beten. Man kann auf nichts anderes sich verlassen, beten. Aber das hilft. Das haben wir so viel erlebt. Und die sind im Himmel. Warum? Weil die liquidiert worden sind. Also, wenn ich sage liquidiert worden sind, weil die liquidiert sein werden. Ja, ist ja also noch zukünftig. Ja, aber eben, ich rede lieber in der Gegenwartsform, dann ist es klar. So wie die Chinesen, die sprechen auch immer das Gleiche, auch ob es Zukunft ist oder Gegenwart. Und also, die haben das abgelehnt und mussten sterben und jetzt sind sie im Himmel. Und zwar beim Waschbecken. Sieht Johannes sie. Oh. Und was machen die dort? Sie hatten Harfen Gottes. Was machen sie mit den Harfen? Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Die singen im Himmel. Also, die werden getötet, dann gehen sie in den Himmel und dann singen sie. Aber natürlich ein Klagelied. Nein, kein Klagelied. Das Lied Moses, des Knechtes Gottes. Das Lied Moses, das ist 5. Mose 32. Das hat man im Tempel in Jerusalem immer am Sabbat aufgeführt. Und zwar, die Priester, die standen im Vorhof, ganz in der Nähe vom Waschbecken. Dort haben sie 5. Mose 32 gesungen. Und das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15. Dieses Lied, das die Israeliten nach dem Passa in Ägypten, nach dem Passalam und dem Durchzug durchs Rote Meer gesungen haben. Diese zwei Lieder sang man immer am Sabbat. Und jetzt ist Johannes im Himmel und er sieht diese Überwinder und er weiß natürlich von früher her, er ist ja in dieser Welt des Tempels aufgewachsen, ah, da ist Sabbat im Himmel. Ja. Sind das Adventisten? Nein, die Adventisten haben eine Irrlehre und noch einige dazu. Aber die sagen, die Christen müssen heute den Sabbat feiern. Und das stimmt nicht. Der Sabbat wurde Israel gegeben, sagt 2. Mose 31. Und die Gemeinde hat kein Sabbatgebot im Neuen Testament. Aber in Hebräer 4 sagt der Hebräerbrief, dass für uns als Volk Gottes jetzt noch eine Sabbatruhe wartet im Himmel. Das ist die Sabbatruhe der Erlösten im Himmel. Und das bedeutet, hier auf der Erde haben wir so viele Kämpfe, Auseinandersetzungen, Gewissensfragen, Schwierigkeiten, Nöte. Aber wir dürfen immer daran denken, es kommt die Zeit, wo wir das alles überhaupt nicht mehr haben werden. Wo wir wirklich völlig zur Ruhe kommen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und ich möchte einen Vers aus dem Lied Moses lesen, in 5. Mose 32, aber lasst Offenbarung 15 noch offen, denn wir haben noch 2 Minuten. Einer meiner Lieblingsverse, der mich durch das ganze Leben begleitet hat. 5. Mose 32, Vers 4. habe diesen Vers einmal vertont als junger Mann. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Sind die im Himmel, die sind ermordet worden und jetzt singen sie das Lied Moses und sie sagen, dass alle Wege Gottes richtig sind. Das ist Gott Recht geben. In Römer 3 steht etwas davon, dass Gott gerechtfertigt wird. Das heißt, dass Menschen eben zugeben, Gott ist gerecht. Gott handelt gerecht. Und die kommen also in den Himmel und werden sagen, Gott hat richtig gehandelt mit uns. Nicht wahr? Darum heißt es ja auch hier in Offenbarung 15, Vers 3, sie singen und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist genommen aus 5. Mose 32, 5. Es ist ja nur eine kurze Zusammenfassung, nicht wahr? Hier, von dem Lied, das viel ausführlicher ist. Also ist das nicht wunderbar? Die sind da im Himmel und sagen, dass Gott gerecht ist, dass seine Wege gerecht und wahrhaftig sind. Keine Bitterkeit gegen Gott. Und wir sind jetzt da versetzt in den Himmel und lernen von diesen Leuten, die durch viel schlimmere Dinge hindurchgehen werden, als was wir im Moment hindurchgehen. Und die singen da im Himmel und die haben die Harfen. Das ist so wunderbar. Also Instrumentalmusik geht weiter im Himmel. Saiteninstrumente, Blasinstrumente werden uns gezeigt im Himmel. Und so werden wir himmlische Musik machen. Und einmal hat jemand gesagt mir, dass man himmlische Musik quasi, die kann man nicht vergleichen mit der Musik hier auf Erden. Und es ist etwas völlig anderes. Aber das stimmt nicht. In Offenbarung 14, ich will das jetzt nicht aufschlagen, da sieht man die 144.000 in Jerusalem auf dem Tempelberg. Und die hören aus dem Himmel das neue Lied, wie es im Himmel gesungen wird. Und dann singen die das auf der Erde. Wer weiß? Menschen auf der Erde können das Lied aus dem Himmel singen. Gut, es heißt dort, hat dann mir einer gesagt, ja, aber da steht, niemand konnte dieses Lied lernen, nur die 144.000. Das sagt, dann ist es eben übernatürlich. Ja, wenn man Händels Messias hört und das Halleluja daraus, den Halleluja-Chor, ja, wer von uns könnte den mal hören und dann singt er ihn vierstimmig? Nein, das muss man richtig lernen. Jede Stimme ist ganz schwierig. Aber wenn man das lernt, alle, man muss nicht Musiker sein, könnten das singen. Aber nur, wenn man das lernt, alle anderen können das nicht. Und die haben das Lied gelernt und die singen das. Also so online mit dem Himmel verbunden. Und damit will ich sagen, die schönste Musik, die wir auf Erden haben, das ist wirklich ein Vorgeschmack auf die Musik im Himmel. Aber die nicht da ist um der Musik willen, sondern diese Musik wird da sein, um uns eben zu helfen, diese Gefühle der Dankbarkeit noch besser ausdrücken zu können. Und so ist es doch wirklich ermutigend, wie man eben durch diesen Gang von Johannes im Himmel so vieles lernen kann, was da oben stattfindet. Und hätten wir Zeit, würden wir durch die ganze Offenbarung hindurchgehen und noch viele, viele, viele weitere Details sehen. Ich habe mal ein Büchlein geschrieben mit einem Teil drin über einen Besuch im Himmel. Und da bin ich dann durch alles hindurchgegangen. Also geschrieben, das war ein Vortrag, und da wurde er abgeschrieben und dann wurde es ein Buch. Ja, das war der einfache Weg. Aber ich will nur sagen, das kann man alles nachvollziehen und das macht so richtig Freude. Und es macht auch Freude im Blick auf die, die uns vorangegangen sind, zu wissen, es geht Ihnen jetzt so gut, was die sehen dürfen. Und ich mag mich noch erinnern an die Abdankung von Münir. Nur wenige kennen noch Münir. Das war ein Türke, der sich bekehrt hat und der ganz ein eifriger Evangelist wurde. Und er war eine Zeit hier in der Gemeinde einer der Ältesten. Und Münir wurde krebskrank und mit 50 ist er gestorben. Und an der Beerdigung, da haben wir den Dienst geteilt, da waren türkische Brüder und eben ich durfte auch etwas sagen. Und dann habe ich gesagt, Münir ist uns vorausgegangen und jetzt sieht ihr das himmlische Jerusalem. Und wir können einfach aus der Bibel davon lernen, von dieser wunderbaren Stadt. Da ist Singapur nichts dagegen. Und ich liebe diese Architektur, verbunden mit der ganzen Natur. Dort ist etwas ganz Sensationelles. Und es ist nichts gegen diese Stadt. Münir ist schon dort und darf das alles miterleben und sehen. Aber wir warten noch. Aber wir dürfen wissen, es geht ihm nach dem Wort aus Philipper 1, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Gewinn? Und er sagt auch in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Die schlafen nicht. Die sind beim Herrn, im himmlischen Tempel, in der himmlischen Stadt. Und was wäre all diese Architektur des Himmels, wenn nicht der Herr Jesus da wäre? Ich war Kunst um der Kunst willen. Man sagt l'art pour l'art. Kunst um der Kunst willen. Das ist so sinnlos. Das ist wirklich so daneben. Kunst hat ja erst eine Bedeutung, wenn es wirklich zur Ehre Gottes ist. Sonst ist Kunst. Eben wie moderne Kunst. Und moderne Musik. Aber wenn es zur Ehre Gottes ist, und so kann man sich freuen auf diesen himmlischen Tempel, ich freue mich darauf, wirklich. Dann alles zu sehen, jetzt, was wir uns vorstellen können, ist ein Schatten. Ja? Der Tempel in Jerusalem war ein Schatten. Und dann das Original, das den Schatten geworfen hat. Wir werden nur staunen. Aber was ist das alles ohne den Herrn Jesus? Aber wir werden ihn sehen und von seiner Herrlichkeit überwältigt sein. So ganz wie es in Jesaja heißt, du wirst den König sehen in seiner Schöne. Wir werden überwältigt sein und anbeten und werden sagen können, alle deine Wege waren recht mit uns.